Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast zu Langlebigkeit, unserem gemeinsamen Weg, hoffentlich tolle, lebensfrohe 100 Jahre plus zu erleben. In dieser Podcast-Folge, da haben wir eine ganz schön große Karotte zu unserem Energielevel. Wie können wir erkennen, was uns Energie raubt und was uns Energie schenkt? Und dazu tauchen wir mit zwei Expertinnen ganz schön tief, wo ein? Ja genau, hier in unserer Körpermitte. Denn klar, mit der Ernährung, die wir unserem Körper schenken, da wird hier verdaut, da wird hier verstoffwechselt und es wird dann eben entschieden, wo fließt die Energie hin. Und wenn wir im Körper so viel Beschäftigung haben, dass es nicht mehr für unsere Alltagsaktivitäten reicht, dann hängen wir eben durch, wie ein Sack Reis in der Ecke. Wie wir das vermeiden können, das erklärt uns zum Thema Mikrobiom eine Expertin, die uns ja in die Tiefen der Darmbarriere mitnimmt. Und wie wir diese aufbauen können und schützen können, damit unter anderem diese stillen Entzündungen in unserem Körper erst gar nicht entstehen können. Diese stillen Entzündungen sind ja etwas, ja, die tun erstmal nicht weh, die haben keine Symptome, die ja merken wir meist erst im fortgeschrittenen Alter, aber die können wir schon in jungen Jahren eben bewusst vermeiden und angehen, weil die unser Immunsystem so aktiv hält, dass ja weniger Energie übrig bleibt, damit wir gut durch den Tag kommen. Und mit der zweiten Expertin, der Blutzuckerexpertin, da bespreche ich, ja, jeder kennt es von uns bestimmt, die Heißhungerattacken, die Achterbahnfahrten mit unserem Blutzuckerspiegel, wie wir den Blutzucker besser managen können. Da gibt die uns Hacks und Tipps an die Hand, die wir direkt heute schon gemeinsam umsetzen können. Also, starten tun wir aber jetzt mit der Expertin zum Thema Mikrobiom und Darmbarrierenschutz. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Heike Tomdink.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
So viel dürfen wir verraten. Sie haben sich sogar bereit erklärt, aus dem Urlaub heraus dieses Gespräch zu führen. Das freut mich natürlich ganz besonders, sodass wir so entspannte Empfehlungen von Ihnen auch mit auf den Weg bekommen. Mit Ihnen möchte ich nämlich heute darüber sprechen, inwieweit das Wissen über das Mikrobiom, das inzwischen in aller Munde ist oder in vieler Munde, also diese Billionen von guten Bakterien, die sich in unserem und auf unserem Körper aufhalten, wie wir dieses Wissen auch ja in Produkten kaufen können, was wir dabei beachten können, damit wir bestenfalls besser und noch länger leben können damit. Sie sind prädestiniert dafür, weil Sie sind in der Ernährungswissenschaft unterwegs, dort auch mit einem naturwissenschaftlichen Doktor promoviert in der Ernährungsphysiologie und sind bei Evonik, bei dem Unternehmen Evonik, zuständig für wissenschaftliche Arbeiten rund ums Mikrobiom. Und insofern finde ich es immer wieder sehr spannend, nicht nur aus der reinen Lehre Dinge zu erfahren, sondern ja, was wird denn dazu eigentlich ja entwickelt, was wir am Ende irgendwo im Regal auch kaufen können? Vielleicht vorab eine Frage an Sie. Was hat Sie dazu bewegt, von der reinen Forschung und Lehre im universitären Bereich ins Unternehmen zu wechseln, auf die Unternehmensseite?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ging nämlich genau darum, ich wollte sozusagen nicht nur in der Theorie verharren, beziehungsweise in den Untersuchungen, sondern ich wollte eigentlich auch einen gewissen Mehrwert für die Menschen schaffen. Und es hat mich schon immer interessiert, wie kann man das, was da erforscht wird, und das geht ja immer weiter, das ist ja wirklich unglaublich, was da herausgefunden wird, vor allem so in den letzten Jahren, wie kann man das wirklich auch übersetzen, dass daraus irgendwie Hilfe für die Menschen entsteht, ja. Und man sieht schon und man merkt auch, dass das alles sehr erklärungsbedürftig ist und deshalb je einfacher sozusagen ein Mensch an Hilfe kommt, um ins Tun zu kommen, sage ich mal, ist das, ja, das ist sozusagen das Erstrebenswerte daran, ja, das, und das hat mich gereizt. Dass ich wirklich auch was schaffe, was vielleicht den Menschen helfen kann.
Sehr schön, dann sind wir ja schon mittendrin.
Also vor allem sage ich. Vor allem im Bereich Prävention und auch Vorbeugung, ja, oder eben wenn es gerade dabei ist, also dass wir nicht schon im Krankenbereich sind, also ich bin ja keine Medizinerin, sondern dass wir eigentlich das nutzen, was wir haben, um es wieder in Balance zu bekommen und ja, und so sozusagen vorbeugen, dass wir krank werden und dass wir möglichst lange auch gesund leben.
Ja. Das ist ja auch genau das, wo wir hier ansetzen wollen und ich mit diesem Podcast. Also es geht ja immer um so diesen persönlichen Lebensstil, da wo es ja auch ein bisschen mühsam werden kann, weil wir nicht einfach nur eine Tablette nehmen können oder sollten, sondern auch ein bisschen hinterfragen, wie kann ich denn meinen Lebensstil ändern, gerade auch im Ernährungsbereich. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, weil das, was man zurzeit ja viel lesen kann, da geht es immer ums Darmmikrobiom. Da gibt's ja auch diese, sag ich mal, Empfehlungen, zum Beispiel die Pflanzenvielfalt zu beachten. Also um diese 30 Pflanzenarten in der Woche zu essen oder Fermentiertes auch täglich mit in die Ernährung einfließen lassen. Genauso wie eben wenig hoch industriell verarbeitete Produkte auch zu nutzen. Ich frage mich dann immer, das Mikrobiom gibt es ja auch auf der Haut, oder? Also wir reden über den Darm in den Verdauungstrakten. Gibt es auch auf der Haut? Gibt es auch noch woanders ein Mikrobiom?
Genau, also ja, genau. Wir haben ganz viele Mitbewohner, sage ich mal so, und zwar an allen möglichen Stellen in unserem Körper. Es sind sogar mehr als Körperzellen. Und das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass man einfach sagen kann, es ist fast wie ein externes Organ. Und deshalb muss man auch die Wechselwirkungen mit dem Mikrobiom sowohl im Darm als auch auf der Haut und an anderen Stellen mit beachten. Und weil die ganz viel Einfluss auf uns haben, insbesondere über das Immunsystem auf uns wirken beispielsweise. Und Entschuldigung, irgendwie ist die Verbindung nicht ganz gut.
Deshalb, kein Problem, ich verstehe es
manchmal. Okay, das ist gut. Richtig, und zwischen diesen Mikrobiomen wiederum gibt es auch Wechselwirkungen, also sowohl quasi durch den Körper als auch, ja, es gibt da beispielsweise auch Vaginalmikrobiom und so, da gibt es dann direkte Verbindungen. Und ja, sowas ist sehr interessant, das eben einfach auch mit zu beachten und da das mitzupflegen, weil das an der Gesundheit ja beteiligt ist.
Weil Sie es schon ansprechen, vielleicht starten wir mal mit so einem geschlechterspezifischen Aufriss. Gibt es einen wesentlichen Unterschied zu beachten zwischen Männern und Frauen? Welche Unterschiede gibt es
also da? Also ganz grundsätzlich. Also ganz grundsätzlich würde ich erst mal sagen, gesunde Ernährung ist für beide Geschlechter wichtig und das Gesunderhalten und die Balance im Mikrobiom ist auch für beide wichtig. Und ich glaube, das kann man sagen. Das gesunde Mikrobiom an sich, das kennt man nicht. Oder vielleicht gibt es das auch so noch gar nicht. Aber es gibt ein paar Erkenntnisse, die weiß man. Beispielsweise, dass Stoffwechselprodukte von Bakterien ganz wichtig sind, weil sie eben im ganzen Körper, nicht nur im Darm, sondern über den Darm hinaus eben im Körper wichtige Funktionen übernehmen. Und was aber sicherlich geschlechterspezifisch ist, ist beispielsweise die weiblichen Geschlechtshormone oder so. Die haben viel auch mit dem Mikrobiom zu tun, was quasi die Geschlechtshormone recycelt. Ja, das heißt, auch wenn man so über die Lifespan quasi in die verschiedenen hormonellen Lagen kommt, Pubertät, dann eben gebärfähiges Alter und auch Menopause, hat das Mikrobiom eben doch auch Einfluss, wie viel von den weiblichen Geschlechtshormonen im Körper kursieren und ob es einem besser oder weniger gut geht, weil mit dem Verlieren der weiblichen Hormone, sage ich mal, tritt man ja auch etwas eher sozusagen in diese ganzen Phänomene ein, die eben mit den Wechseljahren auch einhergehen, beispielsweise. Ja.
Das heißt,
andersrum haben natürlich auch die Männer mit ihren männlichen Geschlechtshormonen einen gewissen Einfluss vom Mikrobiom. Das kann man nicht abstreiten, aber dabei, ja.
Da stellt sich bei mir natürlich direkt die Frage, gibt's denn gewisse Symptome, die ich an mir selbst beachten kann oder beobachten kann, dass mein Mikrobiom sich im Ungleichgewicht befindet, also dass ich etwas tun sollte?
Ja, also tatsächlich ist das individuell ganz unterschiedlich und deshalb sage ich, ist es wichtig, auch mit den Menschen zu sprechen oder wenn sie Hilfe brauchen, dass sie eben auch reden können und sagen können, was ihre Symptome sind. Manche haben das wirklich auch mental, dass sie merken, sie fühlen sich einfach nicht gut, weil es eben auch diese Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn. Ja, und andere haben eben, wie gesagt, ein Rumoren im Bauch oder sie haben Verstopfung oder auch Durchfälle. Also das kann ganz unterschiedlich sein, wie sich das äußert. Bei manchen äußert sich es direkt einfach an der Haut. Ja, okay. Und dann gehen sie vielleicht zum Hautarzt. Und weil es gibt einfach eine Connection auch zwischen Darm und Haut, dann gehen sie zum Hautarzt und dann gibt es vielleicht oberflächliche Behandlungen. Aber ein Puzzleteil, sage ich mal, ist vielleicht nicht mit beachtet, dass eben dort eine Disbalance im Darm herrscht. Und deshalb ist auch unter anderem meine Arbeit dafür da, dass ich versuche aufzuklären, dass immer mal auch ans Darmmikrobiom gedacht wird, wenn es eben, ja, selbst bei Stoffwechselerkrankungen wie Blutzuckerentgleisung oder einer Fettleber ist ganz oft eben der Mikrobiomanteil mit dabei. Und das ist unter anderem deshalb, weil wenn die Darmbarriere nicht intakt ist, man merkt das manchmal gar nicht, ja, es ist ja nicht ein Schmerz, den man unbedingt fühlen muss, dann hat man beispielsweise eine Silent Inflammation, nennt man das, also eine chronische, niedrigschwellige Entzündung, die aber auf den ganzen Körper quasi wirkt. Ja, das heißt, da kommen Sachen aus dem Mikrobiom in den Körper, die da eigentlich nicht hingehören und dann fängt der Körper an zu reagieren. Und dann ist das Immunsystem aktiv, dann werden dort Entzündungsmediatoren im Körper kursieren. Und das ist einfach etwas, was man so akut vielleicht gar nicht merkt, aber man merkt es eben an Symptomen wie Hautveränderungen oder Rumoren im Darm und so weiter.
Das heißt, da wäre die beste Vorsorge, Prävention, letztendlich wirklich auf die Ernährung zu achten? Oder gibt es neben der Ernährung noch andere Bereiche, die aufs Mikrobiom sich niederschlagen?
Ja, also eigentlich noch viel, viel mehr. Aber Ernährung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und wie Sie ja vorhin schon angekündigt oder angemerkt hatten, möglichst divers, also wie dieses American Gut Project ja auch sagte, mit 30 pflanzlichen Lebensmitteln in der Woche. Da sieht man zum Beispiel an der Haut oder bei Hauterkrankungen weniger starke Ausprägungen. Mhm. Also das ist sicher eine gute Empfehlung, auch das Mikrobiom gut zu ernähren. Das heißt mit Ballaststoffen, mit Polyphenolen und so weiter, aber auch mit Omega-3-Fettsäuren. Die können aus Pflanzen kommen, die können aus Fisch kommen. Das ist halt alles wichtig, weil daraus wiederum Metabolite gebildet werden, um zwischen den Bakterien auch eine Balance zu haben. Aber neben der Ernährung, und das ist auch wichtig, auch die Bewegung beeinflusst das Mikrobiom, wie auch die Psyche. Also auch Achtsamkeit, mal zur Ruhe kommen. Gibt es gerade eine neue Studie, die zeigt, innerhalb von Stunden kann sozusagen das Gehirn mikrobielle Zusammensetzung beeinflussen. Und das ist wechselseitig. Auch eine disbalancierte Zusammensetzung im Mikrobiom kann wiederum das Gehirn beeinflussen. Also es ist wirklich super interessant, welche Zusammenhänge es da alle gibt.
Und macht's doch so schwierig für uns hier zu Hause als einzelnen Mensch zu sagen, also herauszufinden, ist es das jetzt? Oder vielmehr zu sagen, okay, ist nicht generell, sag ich mal, eine vorsorgliche Pflege von mir selbst und meines Körpers, mit Bewegung, Sie haben es angesprochen, mit Regeneration, also mit entspannenden Phasen, mit der Ernährung. So, das ist ja jetzt genau das Spannende mit Ihnen als Gesprächspartnerin, weil Sie sind ja in einem Unternehmen tätig, das nicht selbst Produkte auf den Markt bringt, das wir als Endkonsument kaufen können, sondern eben eher in der Zutatenliste unterwegs, das dann andere Unternehmen befähigt, bestimmte Produkte zu entwickeln. Was sind das momentan für Zutaten, die wir auf einer Zutaten- oder Inhaltsstoffliste lesen können, an denen Sie arbeiten?
Ja, genau. Also das Schöne ist, wir dürfen in der Forschung sozusagen gucken, was könnten wir denn für Bakterien, spezifische Bakterien einsetzen oder auch Kombinationen aus Bakterien mit anderen bioaktiven Inhaltsstoffen, die uns helfen können, diese Balance schneller wiederherzustellen. Ja, eine Ernährung ist super wichtig und das will ich auch nicht absprechen, aber wir wissen ja auch und das sehen wir ja auch, dass das schwierig ist einzuhalten. Und deshalb sind wir in diesem Bereich auch tätig und suchen quasi ganz spezifisch nach Bakterien, die uns da helfen können. Beispielsweise, was ist ganz wichtig im Darm, sind kurzkettige Fettsäuren. Das sind Metabolite, die die Bakterien normalerweise dort auch bilden. Mhm. Jetzt gibt es mit unserer heutigen Ernährung manchmal so Entgleisungen, dass die nur noch reduziert vorkommen. Es sind zwar ganz viele verschiedene, die das bilden. Mhm. Ja, dann ist das also ein ganz wichtiger Stoffwechselweg quasi. Aber ja, wenn man sich lange schlecht ernährt, kann das eben sein, dass die auch verschwinden. Und das ist beispielsweise auch bei Prädiabetes oder entgleisendem Blutzucker der Fall und so weiter. Okay. Und solche, die beispielsweise Butyrat bilden, da haben wir uns gesagt, wir gucken jetzt, wie können wir denn schaffen, gezielt die anzusprechen, dass wir in unserem Mikrobiom mehr Butyratbildner wieder haben. Weil wir wissen, das ist beispielsweise bei uns in der Gesellschaft häufiger ein Problem. Und da haben wir danach geguckt, sozusagen in Screenings und haben auch Kombinationen gefunden. Und das Wichtige ist, das ist immer ganz spezifisch für ein Bakterienstamm. Und wichtig auf der Zutatenliste ist deshalb zu gucken nach Vorname, Nachname, aber nicht nur das, ja, also auch die Adresse quasi, weil wenn man sich vorstellt, es gibt eine Nina Schneider, dann gibt es vielleicht in einer anderen Stadt auch eine Nina Schneider, die sind vielleicht beide weiblich, aber die haben völlig unterschiedliche Eigenschaften. Und so ähnlich ist das eben auch für Probiotika. Und deshalb ist das vielleicht oft so verwirrend, wird gesagt, Probiotika wirken nicht, aber man muss eben ganz spezifisch eben hinschauen. Also Vorname, Nachname und dann ist meistens dahinter noch eine Nummer oder auch ein Brandname. Yeah. Und nur dieser spezifische Stamm macht auch das, was er machen soll, sage ich mal. Und das ist wichtig, dass man das eben in so einer Zutatenliste auch genau anschaut. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber es ist wichtig zu wissen, dass diese Effekte eben nicht für alle Probiotika gelten. Also nicht alle Probiotika sind gleich, wie es eben Medizin ja auch für verschiedene Aspekte gibt. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen.
Ja. Können wir denn auf den Zutatenlisten diesen Stoff, den Sie schon erwähnt haben, Butyrat zum Beispiel, ist der dann so auch draufgeschrieben? Weil für uns Verbraucher wäre es natürlich am schönsten, wenn draufstehen würde, ist gut für dein Mikrobiom in dem und dem Falle und nimm dieses Produkt. Das geht ja leider nicht.
Korrekt. Also das ist ganz wichtig zu verstehen und darum ist es auch so verwirrend, wenn man von Nahrungsergänzungsmitteln steht, sage ich mal, weil da gibt es ganz strikte Vorgaben, was eben in Bezug auf Gesundheit gesagt werden darf. Und dort gibt es autorisierte Health Claims, also erlaubte Health Claims, und die zu erlangen, ist ein sehr, sehr langer Prozess. Dafür braucht man viele, viele Studien von hoher Qualität. Und ich sag mal so, wenn man heute beginnt, kann man da mit vielen, vielen Jahren und vielen, vielen Euro rechnen. Und trotzdem gibt es eine gewisse Evidenz, auch wenn sozusagen die Autorisierung vielleicht noch nicht erfolgt ist. Und ich glaube, auf dieser Evidenz bauen eben auch schon viele, die das vertreiben, auf. Es ist halt einfach leider so, dass dieses Health Claim zu erlangen, also für viele Vitamine und Mineralstoffe und sowas gibt es das ja, und die werden dann oft eben beigemischt, damit der Verbraucher zumindest weiß, in welche Richtung geht es, wofür tut mir dieses Produkt, was da jetzt vor mir im Regal steht, gut. Spezifisch für Probiotika beispielsweise gibt es kaum autorisierte Health Claims in Europa. Also ich spreche jetzt erstmal nur Europa. Yeah. Und deshalb ist das eben besonders schwierig. Und diesen Zusammenhang so platt draufzuschreiben, das ist eben nicht erlaubt. Und eigentlich gilt das, ist das sozusagen für den Verbraucherschutz, ja, dass da eben kein Unfug erzählt wird. Genau. Jetzt ist es eben aber so, dass viele ja gute Studien auch durchführen und eben vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie diese Autorisierung erhalten haben. Und andere, die das vielleicht gar nicht so wissen oder gar nicht diese Studien durchführen, die schreiben vielleicht trotzdem was drauf und dann kommt es gewissermaßen auch so ein bisschen zu einem Ungleichgewicht. Mhm. Ich will jetzt niemanden sozusagen die Finger pumpen oder so, aber dass vielleicht manche Aussagen machen, wo vielleicht gar nicht so viel Evidenz dahinter ist. Und die wissen, sie dürfen es noch nicht und schreiben dann eben nur zum Beispiel ihrem Bakterium, was sie da drin haben. Und deshalb empfehle ich immer, es ist mühsam, aber draufschauen auf die Zutatenliste, schaut euch an, welcher Stamm ist da drin und welche Studien gibt es da gegebenenfalls für. Und es wird immer leichter, da auch etwas in Erfahrung zu bringen, wenn man beispielsweise da auch mal ein Chatbot von KI nutzt oder um einfach in Erfahrung zu bringen, welche Studien stehen da wirklich dahinter.
Ja. Also wir kommen nicht drum rum, uns als aufgeklärten Verbraucher auch selbst so ein bisschen mit der Materie zu beschäftigen. Das ist schon mal so ein Zwischenfazit, glaube ich, was ich im Gespräch. Das macht zwar ein bisschen mühsamer, aber nun gut. Wir sind ja auch bei anderen Themen sehr in den Details drin. Das mag bei manchen bei den Autos sein oder in der Technik generell. Die Ernährung ist ja was, was uns am Leben hält und am Laufen hält und den Körper. Vielleicht müssen wir da ein bisschen mehr Zeit umjustieren. Sie sagen jetzt, die Stoffe, die drin sind. Was ich mich immer frage, wenn es auch zu diesen Themen Nahrungsergänzung geht, also wenn Extrastoffe beigegeben werden oder eben wirklich in Tabletten und Pülverchen, ist denn die Bioverfügbarkeit, also dass der Körper das auch aufnehmen kann und verstoffwechseln kann, da immer wirklich 1:1 gegeben? Oder wo sollte ich da etwas achtsamer sein, weil es so isoliert gar nicht verarbeitet werden kann von meinem Körper?
Ja, das ist tatsächlich auch ein guter Hinweis. Das macht das Ganze noch ein bisschen komplexer. Im Speziellen, weil solche neuen Verbindungen, die vielleicht eine Bioverfügbarkeit erhöhen, auch auch gesondert auf ihre Sicherheit sozusagen untersucht werden müssen. Also eins ist wichtig, auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, Lebensmittel, also Nahrungsergänzungsmittel gehören zu Lebensmitteln, müssen sicher sein. Und das ist das Allerwichtigste. Und in Bezug auf die Bioverfügbarkeit ist das eine sehr gute Frage für Probiotika, weil es ist tatsächlich so, die sind ja relativ empfindlich. Mhm. Und das ist eben auch so ein Aspekt. Wenn man sie schluckt, dann müssen sie durch die Magensäure, dann müssen sie noch durch den Dünndarm, weil dort, wo sie am besten sozusagen wirksam sind, wenn man das sagen darf, ist eben der Dickdarm. Und bis sie dorthin kommen, müssen sie durch sehr harsche Bedingungen. Und genau sowas ist nämlich auch so ein Aspekt zu schauen, kommt überhaupt das, was ich möchte, in ausreichender Menge dort an? Gibt es vielleicht eine Schutzverkapselung oder gibt es einen Schutzüberzug oder sind die explizit darauf untersucht worden, dass sie eben bis dahin durchhalten in ausreichender Menge? Yeah. Und es ist jetzt ein bisschen schwierig, bezüglich Schutzkapseln und sowas steht dann meistens schon was auf dem Produkt drauf, weil das ist erlaubt. Und bezüglich besonderer Resistenz von Probiotika darf man auch was draufschreiben. Aber auch dort ist wieder ein bisschen der Hinweis, schauen, gibt es für mein spezifisches Problem, was weiß ich, Reizdarm oder Darmentzündung oder einfach nur Unwohlsein oder ich vertrage das ein oder andere nicht, gibt es dort spezifisch Probiotik oder Präbiotik oder Symbiotik, die mich dort unterstützen können. Und das ist eben wichtig, auch nicht so global, galaktisch sozusagen nach Probiotika zu gucken, sondern auch zu sagen, was ist denn eigentlich mein Problem? Und danach zu gucken.
Also ich sehe schon, es ist gar nicht so einfach, das wussten wir jetzt schon. Jetzt stellt sich mir die Frage, den Einblick, den Sie haben, auch jetzt im medizinischen Bereich, Hausärzte und so weiter, ist da schon genügend Wissen vorhanden oder wird da gerade schon Wissen ergänzt zu diesen Themen? Oder wo wäre eine Person qua Ausbildung auch eine helfende Hand für jemanden, der gerade mit Erkrankungen, ja, wie Sie auch erwähnt haben, Reizdarm, die da ja unterstützend zur Seite stehen können? Sind das die klassischen Ernährungswissenschaftlerinnen oder an wen könnte ich mich da wenden auch?
Also ja, das ist ganz unterschiedlich. Natürlich gibt es viel Fachpersonal. Also ich sag mal zuerst, wenn man wirklich ein wirkliches Problem hat, sollte man natürlich immer mit seinem Arzt des Vertrauens reden und vielleicht eben auch schauen, dass der auch im Darmbereich und im Mikrobiombereich einiges an Erfahrung hat. Ansonsten gibt es immer mehr auch ausgebildete Personen, die sich eben auf diesen Fachbereich auch spezialisiert haben. Mhm. Das kann im Heilpraktikerbereich sein, das kann aber auch in den Apotheken sein, dass sie sich einfach vermehrt damit beschäftigen. Und Ernährungswissenschaftler, die sich auch damit mehr und mehr beschäftigen, weil einfach bekannt ist, dass das Mikrobiom eine große Rolle in vielen, vielen Aspekten spielt. Ich kann nur empfehlen, wenn man wirklich irgendwie das Gefühl hat, jetzt mache ich schon so viel und es wird alles nicht besser, dass man sich in dem Falle wirklich auch da nach Experten umschaut, die einen da beraten können. Mhm. Weil es ist komplex, ja. Und es ist nicht so leicht da.
Ja. Da kann man sich auch schnell alleingelassen fühlen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir hatten jetzt viel davon, also was wir beim Einkauf im Supermarkt oder generell im Einzelhandel beachten können, welche Experten wir hinzuholen können, die mehr und mehr auch uns zur Verfügung stehen, weil das Thema immer weiter auch ausdefiniert wird über Studien und wie Sie sagen, evidenzbasiert, also wirklich mit konkreten, auch nachweisbaren Fakten und nicht nur, sag ich mal, Meinungen, die man dazu äußern kann. Noch ein Punkt zum Schluss, das Thema Klimaveränderung und Umwelt sind so Themen wie Feinstaub, wie Mikroplastik in unserer Ernährung, in unserem Grundwasser. Sind das schon Themen, die bei Ihnen auch konkret in der Forschung und Entwicklung aufschlagen?
Ja, das ist tatsächlich auch bekannt, natürlich, dass Feinstaub, Mikroplastik und so eben Einfluss hat, also sowohl auf das Hautmikrobiom, also Exposom nennt man das dann auch, aber auch natürlich auf das Darmmikrobiom und insbesondere eben diese Silent Inflammation, die ich vorhin kurz angesprochen habe, werden dadurch auch unter anderem getriggert. Ja, es ist allerdings auch nicht so ganz einfach, wie verhindert man denn diese Exposition? Ja. Das wäre natürlich das Allerbeste. Aber ich glaube, das ist, da müssen wir alle zusammen dran arbeiten. Ja, wir müssen halt schauen, dass wir einfach das Mikrobiom, die Balance stärken. Und wie schon gesagt, am allerwichtigsten ist natürlich dahingehend die Ernährung. Mhm. Und wenn man es schaffen kann, vielleicht speziell für besondere Probleme, und das ist so ein bisschen das, was ich auch mitgeben möchte, nicht sagen, Probiotik an sich hilft für alles, sondern ganz spezifisch sagen, was habe ich denn im Moment eigentlich für ein Symptom, ein Problem und das eben auch mit Experten zu besprechen, um spezifisch dort helfen zu können. Und wenn man eine Balance hat, dann sollte eigentlich auch ein Darm so weit intakt sein mit seiner Schleimschicht, mit den dichten Verbindungen zwischen den Zellen, dass er eben differenzieren kann und auch den Körper quasi gesund hält. Also es ist ja schon sehr viel Immunsystem in unserem Darm und das muss eins machen, das muss sozusagen Wächter spielen zwischen, was lasse ich durch, was toleriere ich noch und wo reagiere ich, weil es so gefährlich ist. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Mikrobiom da auch in der Balance ist, weil dieses Mikrobiom trainiert unser Immunsystem, was dort sozusagen als Wächter im Darm ist.
Okay.
Und natürlich, Exposition verhindern ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielleicht selber auch gucken, dass man möglichst wenig Mikroplastik aufnimmt, wenn man es kann. Und der Umwelt kann man nicht mehr entkommen, aber darauf achten ist wichtig.
So, dann komme ich schon zu meiner letzten Frage, die ich immer jedem Experten stelle. Die 100-Plus-Tipp zum einem besseren, längeren Leben. Wenn Sie uns jetzt bei all der Komplexität, die wir jetzt gerade schon begriffen haben, und wir werden nicht das letzte Mal wahrscheinlich über das Mikrobiom gesprochen haben, es tut sich da ja zum Glück sehr viel, aber wenn Sie für einen, sag ich mal, normale Vorsorge, Prävention einen Tipp uns mit auf den Weg geben, die nur eine einzige Maßnahme beinhaltet, der Tipp. Was würde das für eine Maßnahme sein, wo Sie sagen, ja, dann das?
Oh, gut. Ja, das ist ganz schön schwierig, aber ich würde gucken, dass ich diese Durchlässigkeit und die stille Entzündung eben möglichst niedrig halte. Und eine wichtige Rolle spielen dabei eben unsere kurzkettigen Fettsäuren, die durch das Mikrobiom gebildet werden, also Butyrat, Propionat und so weiter. Das heißt, darauf zu achten mit einer ausreichenden Ballaststoffzufuhr oder eben auch spezifischen Pro-, Prä- und Symbiotika, die eben hier unsere kurzkettigen Fettsäureproduzenten unterstützen. Das wäre mein Tipp, wenn ich nur einen habe.
Genau, das ist interessant. Also Ihr Tipp für alle, die gesund über die Ernährung gehen, sagen Sie ballaststoffreich, das wäre sowas wie, ich sage jetzt mal, statt Weißmehl eher das Vollkornmehl zu nutzen, um mehr Ballaststoffe zu bekommen. Das Zusätzliche nur für mich jetzt, gibt's das eigentlich auch als Pülverchen oder als Pille, die kurzkettigen Fettsäuren?
Ja, wobei ich nicht empfehlen würde, sozusagen die einfach reinzuschmeißen in den Menschen, um dann einen Peak zu verursachen, weil das ist immer alles ein Gleichgewicht. Es gibt sowas, ja, aber ich würde lieber eben diesen Weg gehen. Im Übrigen, ja, Vollkornmehl ist natürlich gut, aber das sind meistens unlösliche Ballaststoffe. Da gibt es nochmal Unterschiede. Okay. Was viel sozusagen für kurzkettige Fettsäuren wichtig sind, sind eher die löslichen Ballaststoffe, so Chiasamen, resistente Stärke. All diese Sachen, die gut verstoffwechselt werden von unserem Mikrobiom und daraus dann das Gebilde bekommen. Und über diesen Weg würde ich eben gehen. Dann lieber vielleicht isoliert, weil es auch schwierig ist, so eine hohe Menge Ballaststoffe pro Tag aufzunehmen, isoliert nochmal zu gucken, welche tun mir denn besonders gut. Resistente Stärke oder partiell hydrolysiertes Guarkanmehl, Akazienfaser, sowas zum Beispiel. Oder eben, und dann gibt es eine Lösung, die wir unter anderem entwickelt haben, eben Symbiotika, die dann in Menge von einer Kapsel eben sozusagen die Butyratproduzenten unterstützen und mehr Butyrat gebildet.
Okay. Okay.
Wobei das jetzt keine Wärmeveranstaltung
sein soll. Nein, nein.
Aber es gibt Möglichkeiten, das gezielt.
All das Wissen, was Sie uns jetzt mitgegeben haben, nutzt ja nicht so viel. Deswegen, ich finde das mit ballaststoffreich, nochmal Hinweis, eher Samen, also die löslichen, drauf zu achten. Auch da kann man mal googeln oder die KI bemühen, wo das speziell auch vorhanden ist. Und dann eben gibt es sie auch noch speziell dann in Pülverchen und Pillen als Nahrungsergänzung durchaus auch zu der Hand, was ja auch zumindest auch zeitweise natürlich ganz gut sein kann. Und da wollen wir gar nicht widerstreben. Insofern, dieser kleine Werbeblock war auf jeden Fall erlaubt, weil es geht ja um unsere Gesundheit. Und Ihr Unternehmen sitzt ja sowieso dahinter. Insofern ist das eine doch eher auch neutralere Ausgehensweise. Sehr schön. Ja, ich kann nur sagen, viel Wissen haben Sie mitgegeben. Ja, man muss leider mitnehmen, so ganz einfach ist es nicht, aber man kann das Thema umreißen, man kann sich Hilfe holen, man kann bei der Ernährung drauf achten, man kann zum Thema Nahrungsergänzung dann nochmal nachgucken und das ist schon etwas, mit dem können wir schon mal einen Schritt weiter gehen auf ein besseres und hoffentlich längeres Leben. Vielen Dank für heute, Frau Tomdick. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderbare Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank.
Wo immer Sie auch sind, genau. Und ja, wenn noch Fragen kommen sollten oder Kommentare, dann würde ich sie Ihnen einfach nochmal zurückspielen und vielleicht machen wir dann nochmal ein kleines Live-Interview direkt auf Instagram oder auf den Kanälen. Wir gucken mal, was wir als Resonanz bekommen. Für heute ganz herzlichen Dank, viele Grüße. Ganz ehrlich, Butyrate, das ist mir auch total neu. Aber hey, deswegen lade ich doch uns so tolle Expertinnen ein, damit die uns ihr neues Wissen weitergeben und bestenfalls ja auch noch ja den ein oder anderen Hinweis oder konkrete Empfehlung, wie wir dieses ja evidenzbasierte, also nachgewiesene Wissen auch in unserem Alltag umsetzen können, um direkt besser zu leben, in dem Fall mit mehr Energie. Und um natürlich langfristig wirklich ernsthafte gesundheitliche Krankheiten auch bestenfalls vermeiden zu können. Also, das mit den Butyraten und den löslichen Ballaststoffen. Das versuche ich jetzt einfach nochmal in meinen eigenen Worten zu erklären. Es gibt ja auch unlösliche Ballaststoffe, wir reden aber über die löslichen Ballaststoffe. Also einfach gesprochen die, die mit Wasser sozusagen auch quellen können. Und darüber bilden die so ein Gelee-artiges, ja ich sag mal so schleimige Konsistenz, die sich eben an die Darmwand auch anschmiegen kann, sodass da ein Darmschutz auch darüber aufgebaut werden kann. Und wie passiert das? Ja, also die löslichen Ballaststoffe, die flutschen erstmal durch den Dünndarm, dort werden die gar nicht verdaut, sondern landen zum Glück hoffentlich im Dickdarm und dort werden die, ja, so eine Art Fermentierung findet da statt. Und daraus entsteht dann aus den löslichen Ballaststoffen eben diese Butyrate, diese kurzkettigen Fettsäuren. Und die sorgen dafür, dass genau diese schöne schleimige Schicht sich auf unsere Darmwand legen kann. Warum? Ja, damit stille Entzündungen vermieden werden, damit Krebs vermieden wird und auch damit, ja, der metabolische Faktor zum Beispiel, der Einfluss auf zum Beispiel den Blutzuckerspiegel und den Zuckerstoffwechsel damit auch stattfinden kann. Und da sind wir direkt beim nächsten Thema, nämlich mit unserer Blutzuckerexpertin, die dieses Thema nochmal ja, von der anderen Seite für uns betrachtet. Ja, herzlich willkommen, Marie-Luise Huber.
Hallo Nicola, vielen Dank für die Einladung.
Du sitzt zwar ganz, ganz weit weg von mir, über den Atlantik, aber deine Heimat ist relativ nah zu meiner Heimat. Du kommst aus Österreich. Ich bin Bayerin, nur damit die Fronten gleich geklärt sind.
Ich glaube, das wird ja, sehr gut. Das wird man vermutlich auch im Gespräch erkennen. Ich versuche immer schön zu sprechen, aber es gelingt nicht immer.
Ich liebe diesen Klang. Also von mir aus darfst du, so wie dir der Mund gewachsen ist, reden. Wir werden dich auf jeden Fall verstehen, weil dein Thema ist so interessant und momentan, ich möchte nicht sagen in aller Munde, aber sehr viele Leute beschäftigen sich mit dem Thema Blutzuckerspiegel, Glucose, Zuckerstoffwechsel, also alles, was damit zusammenhängt. Du wirst uns gleich erklären, wie da die genaue, oder die Komplexität hoffentlich ein bisschen runterbrechen. Weil mich interessiert natürlich, inwieweit diese Blutzuckerschwankungen, von denen wir ja dann auch sprechen werden, oder von denen es heißt, sie sollen vermieden werden, auf unseren Alterungsprozess letztendlich Einfluss nehmen. Und andersrum gefragt, möchte ich mit dir auch besprechen, wie kann man denn mit einem, ich sag mal, etwas gemanagten Blutzucker oder Zuckerstoffwechsel besser und länger leben? Also ein hohes Ziel, was ich mit dir heute verfolge. Aber du bist diejenige, die da auch gut Auskunft geben kann, weil du nicht nur Ernährungswissenschaftlerin bist, sondern auch Diätologin. Und wir hatten es gerade davon, das gibt es so in Deutschland vielleicht gar nicht in der Art und Weise. Für mich hat es aber den Vorteil, dass du nicht nur aus der Lehre und der Forschung kommst, sondern auch selbst in der Umsetzung Firmen bist und insofern unser aller kleine Schweinehunde, die sich sozusagen immer melden, wenn es darum geht, nicht mehr ganz so süß zu essen oder mehr zu vermeiden, bist du genau die Richtige. Du arbeitest, bist dort Head of Nutrition, also Ernährungschefin bei Hello Insight. Das ist ein österreichisches Startup, das mit einem Tracking, mit einem Sensor, was ja eigentlich im Rahmen von Diabetes eingesetzt wird, aber immer mehr auch zu dem Thema persönliches Tracking. Auch da werden wir kurz drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt natürlich erstmal meine erste Frage an dich. Welche süße Sünde hast du zuletzt begangen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, denn ich bin der Meinung, es gibt gar keine süßen Sünden. Deswegen sage ich, ich habe gar keine begangen. aber ich habe einen süßen Zahn.
Ja, okay.
Also es ist tatsächlich so, ich esse fast jeden Tag etwas Süßes.
Okay, das heißt, das kann uns alle schon erstmal, nimmt uns so allen ein bisschen den Druck weg, die jetzt zuhören. Und ja, ist süß denn gleich süß? Was sagt die Diätologin dazu?
Ja, also es ist tatsächlich so, süß ist schon gleich süß. Ja, also es ist schon, dass wir, wenn wir etwas Süßes essen, dass wir Zucker zu uns nehmen. Ja, aber, und das ist genau das Spannende, wenn man zum Beispiel einen Blutzuckermonitor trägt, dass man erkennen kann, welche Unterschiede das auf unseren Körper hat. Und wie man dennoch quasi etwas Süßes genießen kann, ohne, und das ist das, was du auch eingangs schon angesprochen hattest, ohne dass der Blutzucker so krass ansteigt. Also einige von den Zuhörerinnen und Zuseherinnen haben vermutlich schon mal von dieser Blutzuckerachterbahn gehört. Und genau das ist es, was, worum es geht, das zu vermeiden, aus verschiedensten Gründen. Aber es heißt nicht, dass man deswegen auf Süßes komplett verzichten muss, sondern nur, dass man weiß, einerseits, wie der Körper darauf reagiert und dann eben, wie man damit umgeht. Und wie ich schon gesagt habe, ich esse fast jeden Tag etwas Süßes, aber ich esse es nicht einfach, und das ist vielleicht auch gleich ein Tipp, ich esse es nicht einfach so zwischendurch, sondern ich esse es als Dessert, weil es sich besser auf meinen Blutzucker auswirkt.
Also bevor wir gleich nochmal da tiefer drauf einsteigen, vielleicht nochmal, hol uns nochmal generell ab, warum es so wichtig ist, Schwankungen beim Blutzuckerspiegel zu vermeiden.
Das erkläre ich ganz gern so, dass wir uns vor, also einerseits, wir kennen das vermutlich alle, dass wenn wir, sage jetzt mal, zum Mittag eine große Portion Pasta gegessen haben und wir uns dann vielleicht 1,5 Stunden danach, obwohl wir eine große Portion gegessen haben, wieder müde fühlen. Das ist so eines der typischen Anzeichen, dass unser Körper auf diese Mahlzeit reagiert hat und in dem Fall leider nicht nur gut darauf reagiert hat, weil wir eben müde werden. Denn idealerweise sind wir 1,5 Stunden nach einer Mahlzeit noch gesättigt und nicht müde. Das ist mal so das eine praktische Beispiel, woran man es vielleicht erkennen kann. Der Grund hierfür, und das ist eben dann auch die langfristig längere Erklärung dazu, wenn wir etwas essen, wenn wir vor allem, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, steigt unser Blutzucker an. Wir wollen das auch, denn es ist eine Reaktion unseres Körpers, dass er diese Kohlenhydrate verstoffwechselt und verbraucht. Was dann aber noch passiert ist, und das ist auch eine wünschenswerte Reaktion ist, unser Körper schüttet das sogenannte Hormon Insulin, das kennen vielleicht einige von Personen mit Diabetes, schüttet Insulin aus, um diesen Blutzuckeranstieg wieder nach unten zu bringen.
Okay.
Ich beschreibe Insulin auch gern so als der Schlüssel, der unsere Zellen aufsperrt. Ja, also wir brauchen das Insulin, damit der Zucker überhaupt in die Zelle kommt. Denn dort wollen wir den haben, damit wir die Energie bekommen. Und wenn wir aber jetzt quasi sehr große Mengen an Kohlenhydraten zu uns nehmen oder einfache Kohlenhydrate, steigt der Blutzucker schneller an, steigt höher an. Vor allem, wenn wir größere Mengen zu uns nehmen, steigt er höher an. Der Körper reagiert dann darauf, dass er Insulin freimacht. Alles noch sehr wünschenswert. Senkt den Blutzucker. Wenn es aber dann dazu kommt, dass er quasi mehr ausschüttet als eigentlich notwendig, dann fällt der Blutzucker sehr stark ab. Und das ist dann das, wo viele merken, sie werden müde, sie werden vielleicht, bekommen Kopfschmerzen, fühlen sich einfach nicht so wohl. Und die logische Konsequenz unseres Körpers ist dann, wenn der Blutzucker unter Anführungszeichen zu niedrig ist, er will wieder schnell Energie haben. Und diese schnelle Energie kommt dann, wir greifen nach einfachen Kohlenhydraten, wir greifen nach den Gummibärli, wir greifen nach etwas schnell Energie süßen. Blutzucker steigt wieder an, schüttet wieder mehr Insulin aus als notwendig und fällt wieder ab. Also das ist so diese Blutzuckerachterbahn. Und das ist mal der eine Grund, worum es geht, dass wir das versuchen, so gut es geht, zu vermeiden, weil wir eben uns dadurch energiegeladener fühlen und nicht immer so diese Hochs und Tiefs miterleben. Das ist mal das eine. Wie gesagt, wir wollen, dass der Körper auf Kohlenhydrate reagiert. Also so leichte Kurven, absolut wünschenswert, aber eben nicht diese krassen Spitzen. Denn diese krassen Spitzen führen in weiterer Folge dann auch dazu, dass unser Körper irgendeinmal zum Beispiel insulinresistent werden kann, weil der Körper dann einfach sagt, so okay, du schickst mir immer wieder das Signal Insulin und irgendwann reagiert der Körper dann nicht mehr und sagt, okay, ich reagiere nicht mehr auf das Insulin, let it be. Insulinresistenz, nicht schön, denn das bedeutet, unser Blutzucker bleibt kontinuierlich erhöht. Und ein kontinuierlich erhöhter Blutzucker, das ist das, was zum Beispiel Personen mit Diabetes ein Problem damit haben, ist, dass wir eben die Energie nicht mehr in die Zelle bekommen und somit dann zusätzlich quasi Insulin spritzen müssen, damit der Körper auf das Insulin dann zum Beispiel reagieren kann oder eben mit anderen Medikamenten bearbeiten, um die Insulinsensitivität zu unterstützen. Eine andere Herausforderung ist auch, also das ist mal so das eine. Das andere ist, wenn wir ständig quasi erhöhten Blutzucker haben, kann es dann auch dazu kommen, dass wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, weil eben die Blutkreislauf, also der Blutkreislauf nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Oder anders auch Diabetes, also es gibt mittlerweile auch einige Wissenschaftler, die Alzheimer als Diabetes Typ 3 bezeichnen. Und Alzheimer ist natürlich jetzt auch nicht etwas, was man sich wünscht. Oder man kann auch, es gibt mittlerweile auch Studien, die sagen, diese Blutzuckerspitzen, diese vermehrten Spitzen führen zu Zellalterung. Dementsprechend bekommt man auch schneller Falten, was jetzt gerade für Frauen vielleicht auch, oder auch Männer nicht so wünschenswert ist. Also man sieht, der Blutzucker, er geht uns alle an und er betrifft nicht nur Personen mit Diabetes. Wir brauchen den alle. Also wie gesagt, wir brauchen den Blutzucker, wir wollen Blutzuckerschwankungen. Es geht nur darum, diese krassen Spitzen zu vermeiden, um dann langfristig länger und gesünder zu leben und kurzfristig auch ein besseres Wohlbefinden zu haben.
Das ist jetzt das Schöne. Das hast du sehr schön nochmal zusammengefasst, weil ich finde es bei der Karotte, die du uns jetzt hinhängst, zu sagen, also nicht nur, dass es um Zellalterung geht, die ganzen Themen natürlich rund um Diabetes 1 und 2, ja sehr unterschiedlich, sondern auch darum, dass ich jeden Tag eigentlich energievoll durch den Tag komme, durchs Leben schreiten kann und mehr aus dem Leben dann damit auch mitnehmen kann.
Absolut.
Das ist diese Sofortwirkung, wovor für sich auf jeden Fall lohnt, auch wenn man keine, sag ich mal, Diabetes-Gefahr selbst noch hat. Es lohnt sich, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Du hast es schon erwähnt mit der Pasta. Also mir ist zum Beispiel irgendwann mal aufgefallen, ich war, muss ich sagen, ein absoluter Müsli-Fan. Es war aber so, egal ob ich eine ganz kleine Schale gegessen habe oder so einen Riesenpott, nach einer Stunde hatte ich wieder Heißhunger.
Ja.
Also alle, die gesagt haben, es gibt nichts Besseres als morgens Müsli, bis den ganzen Tag hier fit und alles Mögliche. Und ich dann nach einer Stunde, ich habe schon wieder Hunger. Ich habe doch gerade diesen Riesenpott gegessen. Außer den Kalorien geht es ja auch darum zu sagen, wie kann das denn eigentlich sein? Dann ging es mit der Hafermilch weiter, bis ich irgendwann mal verstanden habe, laktoseintolerant, ne? Gesagt habe, ja gut, Hafermilch, Haferflocken, Müsli, Nicola, also ne? Das, da musst du nicht studiert haben, um da einen gewissen Zusammenhang zu haben. Also ist das, bin ich auch damit so ein Beispiel, oder? Dass es wirklich sehr auch individuelle Reaktionen gibt auf dieses Thema.
Genau, absolut. Und du sprichst einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, und zwar Individualität. Was ich dabei meine, ist, jeder reagiert anders auf Lebensmittel. Es gibt gewisse Muster und Tendenzen, die man erkennen kann, aber prinzipiell kann man sehr wohl sagen, dass jeder anders auf Lebensmittel reagiert. Ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, ich bin eine der Glücklichen, die relativ gut auf Pasta reagiert. Also damit meine ich, mein Blutzucker steigt nicht so stark an. Hingegen, wenn ich Kartoffeln esse, geht mein Blutzucker ab durch die Decke. Stört mich persönlich jetzt nicht so, denn ich bin kein großer Kartoffelfan. Bei Pasta würde es für mich schon ein bisschen schwieriger werden. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, es dennoch zu genießen. Und auch das ist mir sehr, sehr wichtig zu betonen. Es geht nicht darum, auch wie ich schon anfangs gesagt habe, Lebensmittel komplett zu vermeiden, sondern wissen, wie man damit umgeht. Und auch wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der Porridge oder eben Haferbrei in der Früh den Blutzucker sehr stark ansteigen lässt, es gibt Möglichkeiten, dennoch in der Früh den Porridge zu genießen, ohne dass der Blutzucker krass abfährt durch die Decke. Man muss einfach nur wissen, wie man es kombiniert, und wenn denn so ist, dass man sagt, man braucht in der Früh mal Pancakes oder eben so dieses irgendetwas Süßes, dann so be it. Es geht viel mehr darum zu verstehen, okay, was macht es, wie gehe ich damit um, und ich bin ein großer Fan der sogenannten 80-20-Regel. Bedeutet, 80% gesunde und bewusste Entscheidungen oder 80% gesunde Entscheidungen und 20% bewusste Entscheidungen.
Oh, sehr schön ausgedrückt. Aber sag nochmal jetzt, das würde mich natürlich jetzt persönlich interessieren mit den Haferflocken. Geht es dann darum, dass man die eher herzhaft kombiniert? Also, dass ich
einerseits
da mehr mit
herzhaft kombinieren, dann das andere ist ja wohl auch, was wir gemerkt haben, je grobblättriger und je mehr Biss, umso besser, denn umso bedeutet, besser. Es sind noch mehr Ballaststoffe enthalten und alles, was Biss hat, ist quasi besser für unseren Blutzucker in dem Sinn. Und dann auch idealerweise mit gesunden Fetten und Proteinen kombinieren, um diese Kohlenhydrate, ich nenne es gerne, zu verstecken oder zu bekleiden, denn dann kommen sie nicht so schnell in die Blutbahn und dadurch lassen sie den Blutzuckerspiegel nicht so schnell und so hoch ansteigen.
Wird denn auch die viel diskutierte Apfelessig mir helfen, wenn ich davor, sage ich mal, wirklich dieses saure Gesöff, ich habe es jetzt letztens nochmal probiert, ne? Man kann es ja nicht schönreden, also auch ganz niedrig dosiert, ist es gewöhnungsbedürftig, ich meine, man kann sich an alles gewöhnen, irgendwann liebt man es vielleicht sogar, ne? Ja. Aber am Anfang, würde der jetzt zum Beispiel helfen, wenn ich das vor dem Müsli trinken würde?
Ich mache eine kurze Pause, und zwar der Apfelessig-Trick ist nicht der beste Trick, um den Blutzucker stabil zu halten. Also es kann helfen, aber bedarf ein bisschen probieren, und es gibt andere Tricks, die effektiver sind. Und was ich damit meine, ist einerseits, was wir gemerkt haben, der naturtrübe Bio-Apfelessig, der möglicherweise noch angenehm schmeckt, hat zumindest bei dem, was wir gesehen haben in unseren Daten, den geringsten Effekt auf den Blutzucker. Und der, ich nenne es mal unter Anführungszeichen, Eigenmarke Reinigungsessig, der wirklich nicht angenehm schmeckt, hat oftmals den besten Effekt auf den Blutzucker gehabt. Ist das jetzt etwas, das ich empfehle? Nein, denn es soll ja sehr wohl auch schmackhaft und angenehm sein. Ja. Wenn man das Experiment machen mag, sehr gerne. Ja. Wenn es einem schmeckt, umso besser. Aber ich bin eher der Meinung, es ist eine Möglichkeit, den Blutzucker zu kontrollieren, aber es verändert jetzt nicht unbedingt so sehr den Lebensstil, wie zum Beispiel Bewegung nach dem Essen. Bewegung nach dem Essen hat einen viel größeren Effekt auf den Blutzucker als der Apfelessig. Und der Vorteil von Bewegung ist, wir tun unserer Psyche etwas Gutes, wir tun unseren Muskeln etwas Gutes. Also man hat viel mehr Fliegen mit einer Klappe geschlagen, als wenn man in der Früh ein Glas Apfelessig
trinkt. Also wirklich, es ist manchmal wirklich erstaunlich, dass alles sich, also ich kann es dir wirklich verraten, also die letzten 20 Interviews, die ich geführt habe, egal zu welchem Thema, wir sind immer irgendwann mal bei der Bewegung gelandet.
Weil wir uns zu wenig bewegen.
Genau. Also bei dir wäre es jetzt beschrieben, der klassische Verdauungsspaziergang, genau, den unsere Großeltern eigentlich regelmäßig gemacht haben, ist die Bewegung. Das lässt sich ja auch nach einem Mittagslunch im Büro selbst tätigen. Oder dass man das Lunch vielleicht sogar mit nach draußen nimmt, irgendwo sogar im Grünen sitzt, die Augen noch schweifen lassen kann. Das wären so die kleinen Tipps schon mal für so ein Alltagsthema. Nochmal zu, bevor aber gleich nochmal zur Bewegung kommen, nochmal zu, weil du so schön in diesen Tipps und Hacks warst. Ist denn zum Beispiel, dass man seine Heißhungerattacke unterdrückt mit einer Gegenreaktion? Das wäre was Saures, was Fermentiertes zu essen, auch um sozusagen den Hieb danach wegzubekommen. Ist das aus deiner Erfahrung heraus so ein dauerhaftes Umgewöhnen damit möglich oder macht man sich damit was vor, nur für den Moment?
In solchen Sachen kommt dann quasi so mein Diätologen-Coaching-Hintergrund. Und wenn eine Nutzerin oder Klientin mit so einer Frage auf mich zukommt, ist mal die erste Frage, also einfach so Gewohnheiten nachzufragen. Ist es eine Gewohnheit, dass man jedes Mal, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, in den Kühlschrank öffnet und sich die Schokolade rauszunehmen? Oder ist es wirklich, wonach verlangt der Körper? Ja, denn es kann natürlich schon sein, dass man bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch einen gewissen Mangel hat, oder eben zu wenig Kohlenhydrate zum Mittagessen gegessen hat und dann braucht der Körper irgendwoher die Energie, dann würde ich da mal ansetzen und zu sagen, okay, wie schauen denn so übliche Mahlzeiten aus und wann kommt denn dieser Heißhunger? Das ist mal das eine. Oder eben das andere ist, ist es eine Gewohnheit, dass es immer genau die gleiche Abfolge ist und dass man sich mit den Kolleginnen um zwei in der Kaffeeküche trifft und deswegen dann Kaffee mit Kuchen zu sich nimmt. Und der Körper dann darauf schon trainiert ist, dann ist es ja wohl so, dass ich sagen kann, einerseits das, was du angesprochen hattest, mit fermentierten Produkten zu arbeiten, kann helfen, das umzudrehen, beziehungsweise vor allem, wenn man bei der, beim Kaffeeklatsch dabei sein mag, ja, man vielleicht keinen Kaffee, Kuchen isst oder Kaffee trinkt, sondern eben etwas Fermentiertes, oder aber andererseits sehr wohl zu sagen, okay, ich versuche diese Gewohnheit zu durchbrechen und ich gehe in einen anderen Raum oder ich gehe eben, ich bewege mich oder ich richte meine Gedanken auf etwas anderes. Also da kann man dann sehr wohl mit Verhaltensveränderungen ganz gut arbeiten, um diese Gewohnheit zu durchbrechen. Und andererseits ist es natürlich schon auch so, und das ist auch etwas Spannendes, dass abhängig, wo wir uns Frauen im Zyklus befinden, sofern wir einen halbwegs regelmäßigen Zyklus haben, verändern sich ja auch unsere Hormone. Und diese Hormone sind sehr wohl auch mit Insulinsensitivität verbunden oder eben auch mit unserem Hunger- und Sättigungsgefühl und können dann natürlich auch vermehrt Heißhungerattacken verursachen oder veranlassen. Und auch dann ist es quasi wieder wichtig zu verstehen, okay, wo befinde ich mich in meinem Zyklus, worum geht's mir und welche Möglichkeiten habe ich? Also ich finde immer so, klar, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin, mein großes Feld ist die Ernährung, aber Ernährung ist nur ein Baustein von unserem Leben und es gibt noch viele andere Dinge, die darauf Einfluss nehmen und in einer Ernährungsberatung gehe ich in den wenigsten Fällen nur auf Ernährung ein, sondern schaue mir auch alles rundherum an, also vieles, nicht alles.
Sag mal, weil du ja schon die Menopause, Wechseljahre, besondere Situation bei Frauen im fortgeschrittenen Alter oder auch schon früher, also unabhängig vom Alter ja oftmals auch. Ist das bei Männern ähnlich? Lässt sich das vergleichen oder bleibt es bei den Männern stabil über die Jahre?
Bei den Männern ist es eher bis zu einem gewissen Grad stabil. Klar verändern sich auch hier die Hormone bis zu einem gewissen Grad, aber nicht so stark wie bei uns Frauen. Und sie, also bei Männern ist es oftmals tatsächlich eher die Gewohnheit, Dinge zu durchbrechen, beziehungsweise eben Ernährungsmuster zu durchbrechen und zum Beispiel bei der Hauptmahlzeit anzusetzen, als dass jetzt wirklich ein Hormonveränderung ist. Andererseits, natürlich kann es sehr wohl auch bei Männern sein, dass durch Stress gewisse Ernährungsmuster wieder zum Vorschein kommen. Aber das ist auch hormongetrieben, aber jetzt nicht aufgrund von Geschlechtshormonen.
Sag mal, und wenn ich jetzt jemand wäre, der es wirklich schafft, sich dieses Süße abzutrainieren, weil ne, ich habe meine Fragen jetzt bei dir auch sehr fokussiert auf das Zuckerhaltige, das wirklich süß empfundene, ist ja auch Genuss, ist ja auch Trost, ist ja auch Belohnung, wie du ja auch schon angedeutet hast. Ich habe schon auch selbst gemerkt, das lässt sich schon auch abtrainieren und zwar in relativ kurzer Zeit. Also wenn ich eine dauerhafte Phase hätte, mir es abtrainiert zu haben, würde das in Konsequenz bedeuten, dass mein Blutzuckerspiegel automatisch sich verbessert im Sinne von nicht mehr diesen Schwankungen unterliegt?
Auch wieder eine tricky Frage. Also wahrscheinlich ja, wenn alles andere gleich bleibt. Und das ist ja genau das Spannende am Menschen. Wir sind keine Laborratten in dem Sinn, dass man immer hundertprozentig genau die gleichen Bedingungen
herstellt.
Ja. Aber prinzipiell, wenn man sagt, man ernährt sich sonst gleich, man macht das gleiche Bewegungsverhalten, Stress und Schlaf sind gleich, das würde schon den Vorteil haben, dass sich der Blutzucker stabilisiert. Es ist jetzt leider nicht so, dass zum Beispiel, wenn man einen erhöhten HbA1c, also Langzeitblutzucker hat, dass nur, wenn man aufhört, Süßes zu essen, dass der dann sofort verbessert wird. Leider nicht, weil der Langzeitblutzucker sich nur auf er bezieht sich auf 3 Monate. Das heißt, man muss schon eine gewisse Zeit lang diese Gewohnheiten haben, damit sich der Wert verbessern kann. Aber eben, andererseits gesagt, was sind schon 3 Monate? Also das ist jetzt in 12 Wochen, das kann man ganz gut runterbrechen. Die Sommerferien sind vorbei, so ungefähr. Von dem her, damit kann man ganz gut leben und umgehen. Aber natürlich kommt es dann schon sehr wohl auch darauf an, was verändert sich denn sonst im Leben. Denn wenn ich auf einmal umso mehr Stress habe oder schlechter schlafe oder mich nicht mehr bewege, dann wird sich der Blutzucker aufgrund von weniger Süßen nicht automatisch verbessern.
Ja. Ja, gutes Stichwort auch, schlafen. Also ich habe schon selbst in meinem eigenen Leben gemerkt, also wenn ich schlechte Schlafphasen habe, dann kann ich auch meinen Hunger qua Intuition, aber auch bewusst eigentlich gar nicht regulieren. Ne? Dann muss alles, was muss. Ist das, bin ich da die Einzige? Oder,
nein, du bist nicht die Einzige. Also es ist tatsächlich so, und das ist eben so dieses, Teufelskreis klingt jetzt härter, als ich es meine. Ja, aber es ist so diese Spirale, wenn wir schlecht schlafen, haben wir nicht ausreichend Energie. Und woher bekommen wir die Energie? Von schnellen Essen. Kohlenhydraten zum Beispiel, vom Essen. Und wenn einem das nicht bewusst ist, dann geht man diesem Verlangen einfach nach. Ja, weil der Körper ist zum Glück auch so schlau, dass er uns da so hintreiben kann. Ja. Und wenn man auch versteht, so Hunger und Sättigung, klar, es geht einerseits vom Verdauungstrakt aus, aber, und das ist eben dann wieder so das spannende Thema Mensch, dass die Verdauung, nicht nur, dass wir uns voll fühlen, sondern es kommt ja auch das Signal dann wieder in das Gehirn. Und das Gehirn sagt dann, ah ja, warte mal, du bist satt, du hast ausreichend Energie. Wenn wir uns aber jetzt dann quasi wir merken es auch, wenn wir uns zum Beispiel überessen, dann fühlen wir uns auch nicht so wohl. Also das Gehirn hat eine sehr zentrale Rolle in all dem, was quasi mit Hunger und Sättigung verbunden ist. Und das Gehirn schüttet quasi die Signale aus, damit Hormone wieder freigesetzt werden, um das Ganze dann quasi wieder weiter zu transportieren. Und ich nenne Hormone gerne so, die kleinen Männchen, die so die Signale transportieren, damit sie dann auch tatsächlich dorthin kommen, wo sie hinkommen. Und ich habe auch schon gesagt, so Hormon ist ein, also Insulin ist ein Hormon und alle Hormone kommunizieren miteinander. Deswegen habe ich zum Beispiel auch das Thema Stress aufgebracht, denn Stress und also Stresshormon Cortisol und Insulin, das Blutzuckerhormon, sind in einem sehr direkten Austausch. Was auch gut ist, aber auch da merkt man dann so, okay, Hormone sind nicht in Silos zu betrachten, sondern alle immer gemeinsam.
Sag mal, ich hatte letztens auch einen Orthopäden da und eine Regenerationsmediziner und der hat auf die Frage, was er seine OP-Patienten rät, klassisch Knie-OP, weil er auch sagt, nicht jede Knie-OP, selbst wenn alles dasselbe erscheint, kann ganz unterschiedlich sich ausgehen. Und der sagte, für ihn wäre der wichtigste Rat immer an seine Patientinnen, weniger oft zu essen.
Ja, prinzipiell ja. Aber auch hier bin ich etwas vorsichtig. Also prinzipiell ist schon die Empfehlung, so Pausen zwischen 3 und 4 Stunden nach einer Mahlzeit zu haben, um dem Körper quasi wieder das Gefühl zu geben, okay, Insulin und Hormone regulieren sich. Weniger oft zu essen, finde ich als allgemeine Empfehlung ein bisschen kritisch, denn zum Beispiel intermittierendes Fasten ist für Frauen, die jetzt noch nicht in den Wechseljahren sind. Also intermittierendes Fasten ist für Frauen eine Stressbelastung, weil der Körper nicht kontinuierlich die Energie bekommt, die er bräuchte. Und jetzt gerade, sage ich mal, Frauen, die versuchen, schwanger zu werden oder Frauen, die hormonelle Dysbalancen haben, kann intermittierendes Fasten zusätzlich stressig sein. Und dementsprechend ist es jetzt nicht eine Empfehlung, die ich so standardmäßig aussprechen würde.
So standardmäßig. Aber es würde doch die Anzahl der Blutzuckerschwankungsfälle ja per se schon reduzieren.
Es könnte sie reduzieren, aber was wir sehr wohl auch sehen, ist, wenn man dann quasi nur ein kleines Essensfenster, ich sage mal so von 6 Stunden hat, oder von mir aus 8, sagen wir 6 Stunden, und man isst kontinuierlich dahin, dann kann es trotzdem sein, dass man quasi 5 Blutzuckerspitzen hat, weil man immer wieder so vor sich hin isst, als wenn man 3 Mahlzeiten über ein Essensfenster von 9 Stunden hat. Also nur ein kleineres Essensfenster bedeutet nicht automatisch weniger Blutzuckerschwankungen, sondern es kann sogar eher sein, dass der Blutzucker mehr erhöht bleibt, weil man ständig Energie zuführt. Also so ganz einfach schwarz-weiß zu beantworten ist es leider nicht.
Sag mal jetzt auch, weil wir gleich nochmal auf dieses, also ich sag mal, wenn ich so einen Sensor habe, der mir dann über eine App zeigt, mit den Spitzen und so, Sache ist, dann kann ich das ja besser nachvollziehen, auch personalisierter. Wenn ich das jetzt aber nicht habe, außer jetzt, wir haben von Heißhungerattacken gesprochen, bleibt mir wirklich nur zu hinterfragen, wie du anfangs meintest, wenn ich ja so abgeschlagen, niedergeschlagen bin, also mit wenig Energie, also so allgemein Plätze meines nicht optimalen Befindens. Da gibt's wirklich nichts Konkreteres von Blutzuckerschwankungen.
Also es ist tatsächlich so, also der Blutzucker ist sehr individuell. Also ich muss fairerweise auch sagen, bei mir ist es so, ich merke, wenn mein Blutzucker sehr schnell ansteigt, dass ich müde werde. Okay. Und das ist aber
so
nur
schlagartig
einerseits durch das. Genau, also wo ich dann wirklich merke, so okay, wow, boah, warum bin ich jetzt auf einmal so müde? Ja. Und dann überlege ich, was habe ich denn zu Mittag gegessen oder Abend oder was auch immer? Und dann merke ich, okay, für mich gibt es da mittlerweile diesen Zusammenhang. Bei vielen hingegen ist es aber so, wenn der Blutzucker schnell abfällt, dass sie müde werden. Also das ist wirklich so, dieses müde werden ist ein gutes Gefühl. Heißhunger, genau, also wenn er runtergeht, ist bei vielen so, dass sie sich müde fühlen. Bei mir ist es hingegen so, wenn er
in Höhen gelangt,
wo, genau, also wenn er mehr ansteigt als üblicherweise. Also ich sage mal so, also unabhängig von den Werten, aber ich merke so, ab gewissen Werten bei mir werde ich müde, es sei denn, ich mache Sport, da ist es wünschenswert. Aber prinzipiell ist es so, krasser Abfall, man fühlt sich müde. Es gibt auch Frauen, die die merken, dass sie, wie nennt man das, also dieses typische Hangry-Gefühl, also diesen Heißhunger, den wir auch schon angesprochen haben, das ist auch ein gutes Indiz dafür. Also meine Empfehlung ist immer wirklich zu schauen, wann habe ich was zum Mittag oder wann habe ich was gegessen und wie fühle ich mich zum Beispiel 1,5 Stunden danach? Also wirklich so dieses Einchecken
mit sich selbst. Das ist so das Zeitfenster, ungefähr, die 90 Minuten.
Genau, diese 90 Minuten danach, was, wie geht's mir und vor allem auch, wie ging's mir vielleicht zum Beispiel nach 45 Minuten. Und vor allem, was habe ich gegessen? Und so kann man dann diese Verbindungen sehen. Bei Frauen ist es oftmals auch so, kurz vor der Periode, wo, wo sie diesen starken Heißhunger bemerken, auch da kann es sein, dass der Blutzucker eben mehr Achterbahn fährt und dann eben, wie gesagt, das sind so diese 3-4 Tage vielleicht, bevor die Periode einsetzt. Auch hier kann man ganz gut mit sich selbst einchecken, wenn man auf einmal vermehrt Lust auf zum Beispiel Schokolade oder Gummibärli oder sonst etwas hat. Auch das kann ein Zeichen dafür sein, dass der Blutzucker sich nicht so gut ausgleicht. Andererseits kann man es natürlich sehr wohl auch testen, wie geht's mir, wenn ich zum Beispiel, klassisches Beispiel, jetzt wieder Pasta gegessen habe und ich gehe dann spazieren? Wie verändert sich meine Energie? Ja, also wirklich halt so Tagebuch zu führen, selbst Experimente auszuprobieren und zu schauen, okay, was passiert da mit meinem Körper, um da selbst dann quasi, ja, mit, von mir ist auch gerne mit Zettel und Bleistift oder Kugelschreiber, um da quasi wirklich Verbindungen erkennen zu können.
Ja. Hat auch den Vorteil, also es ist ja auch nachgewiesen, wenn man selbst schreibt, ne? Also wer schreibt, der bleibt, hat man immer so platt gesagt, gibt ja so ein Sprichwort, aber es hat ja wirklich eine Verbindung mit dem Gehirn. Und das Schöne daran finde ich auch, dass man wieder so, und das ist ja so ein bisschen so der ganzheitliche und so die traditionelle Heillehre, ist ja nichts anderes, als zu sagen, achte mal mehr auf dich selbst. Nicht im Sinne von...
Genau.
Dass es dir nur gut geht und du dich abkapselst von allem Unheil dieser Welt. Nein, sondern mehr zu sagen, okay, wie ist dein Energielevel? Was passiert eigentlich, wenn du A machst? Und was passiert, wenn du B machst, wie du auch sagst? Um eigentlich wieder mehr Selbstwirksamkeit zu bekommen, oder? Ist das nicht?
Absolut, genau. Und genau darum geht es. Also es ist wirklich so, es gibt... Ich bringe das jetzt noch ganz kurz auf. Es gibt natürlich auch einige, die der Meinung sind, muss es denn unbedingt sein, dass Personen ohne Diabetes ihren Blutzucker tracken? Und ich bin der Meinung, ja, weil es eine Möglichkeit ist, sich wieder besser mit ihrem Körper in Einklang zu bringen und die Signale ihres Körpers zu verstehen.
Ja.
Ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass man ständig einen Sensor tragen muss. Nein, muss nicht sein. Aber immer mal wieder einen Sensor zu tragen oder immer mal wieder so einen kleinen Reset Button zu drücken und zu sagen, okay, ich nehme mir diese Woche vor, wirklich nach jeder Mahlzeit spazieren zu gehen und zu schauen, wie geht's mit meinem Energielevel. Also wirklich sich so kleine Ziele zu setzen, denn wir sind diejenigen, die bis an den Rest unseres Lebens mit uns klarkommen müssen. Und wenn es uns dabei gut geht, ist es doch nur umso schöner.
Absolut.
Und jetzt eine Woche spazieren zu gehen, um zu verstehen, wie es einem dabei geht, und dafür dann quasi längerfristig und auch kurzfristig sich wohler zu fühlen, ist finde ich, eine einfache Möglichkeit, sich selbst was Gutes zu tun.
Also du gibst uns nicht nur herrliche Tipps, Ratschläge und Empfehlungen mit und auch Ideen, was man vielleicht mal hervorkramen könnte. Vielleicht hat man es ja irgendwann schon mal gemacht, auch so ein kleines Tagebuch zu schreiben. Der eine schreibt lieber, der andere tippt lieber, der andere lässt lieber messen. Letztendlich geht es ja nur darum zu sagen, nimm dir eine der Möglichkeiten, die es gibt, mach sie mal über
eine
Zeit lang.
Ne?
Und dann kriegst du noch mal ein anderes, ein besseres Gefühl für dich. Und dann ist so ein Blutzuckerspiegel mit seinen Schwankungen auch gar nicht mehr so eine Blackbox, sondern sie lichtet sich so ein bisschen. Du hast zu Recht auch die Ausnahmen natürlich erzählt, dass Frauen, gerade junge Frauen, die auch noch in der Fruchtbarkeitsphase und auf dem Weg Kinder zu kriegen oder sich darum bemühen, anders drauf gucken sollten als der Rest. Die Männer haben es etwas einfacher, habe ich mitgenommen. Die sind so stabil durch. Die müssen ihre Betthupferl eher in den Griff bekommen.
Ja, genau.
Oder sich die anders abholen. Bewegung, Schlaf. Ich glaube, das ist nochmal ganz kurz wichtig zu erwähnen. Also die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, dann essen wir auch alle ganz anders. Oder der Körper hat einen anderen Hieb drauf. Zum Schluss, bei all den Tipps, die du uns gegeben hast und sozusagen das Spektrum, das du aufgefächert hast, wie alles miteinander zusammenhängt, wenn du uns nur eine Maßnahme mit auf dem Weg geben darfst, um besser, gesünder, länger zu leben, welche Maßnahme ist das aus deiner Sicht?
Also es gibt zwei Dinge, die mir automatisch in den Kopf kommen. Mhm. Und nachdem ich das Thema Bewegung schon angesprochen habe, weil das quasi eine meiner Lieblingsmaßnahmen ist, nehme ich jetzt die zweite. Und zwar ist es bewusst zu essen. Sich wirklich die Zeit fürs Essen zu nehmen, sich bewusst hinzusetzen, ein paar tiefe Atemzüge zu machen, mal wieder zu schmecken. Wirklich zu schauen, welche unterschiedlichen Texturen, welche unterschiedlichen Farben habe ich auf meinem Teller und nicht nebenbei fernzusehen, am Computer noch die letzten E-Mails zu bearbeiten oder schon schnell wieder im nächsten Termin zu sein. Also neben Bewegung, das ja jetzt quasi schon oftmals angesprochen wurde, ist meine zweite Maßnahme, sich bewusst hinzusetzen, wirklich intensiv mal wieder zu überlegen, nehmt euch bitte die nächste Mahlzeit, wenn ich das so proaktiv gleich sagen kann, die nächste Mahlzeit, die ihr zu euch nehmt, nachdem ihr diese Folge gehört habt. Und lasst mal wirklich wieder eure Geschmäcker erleben. Von mir aus greift auch eure Mahlzeit an. Schaut, wie fest die Karotte ist oder was auch immer.
Esst mit den Händen, mit den Fingern.
Genießt es. Genau, esst mit den Händen, Fingern. Riecht's mal ganz tief dran. Denn oftmals haben wir nämlich tatsächlich auch schon verlernt, dass Essen Spaß machen kann und nicht nur ein Muss ist. Und wenn man das wieder ein bisschen mit sich nimmt, dann hilft das tatsächlich auch mit dem Blutzucker. Indirekt, aber dennoch.
Ein wirklich super Schlusssatz von dir. Ich finde das immer wieder so schön. Wenn es am Schluss ist, muss ja Spaß machen, Genuss, Lebensfreude. Darum geht's, dass Tracking hilft, das Tagebuch führen, dass man dem Ganzen eine Struktur gibt, dass man sich Wissen aneignet, um Dinge vielleicht auch besser zu machen und langfristig zu verändern. Sei es drum, aber der Genuss darf nicht zu kurz kommen. Ganz herzlichen Dank, liebe Marie-Louise. Das war ein für mich, die ich auch einen süßen Hieb habe, sehr beruhigendes Gespräch auch, weil du sehr menschlich rübergebracht hast, zu sagen, ja, also ne, die 20%, wie hast du es gesagt, bewusst essen und
bewusst.
Genau. Das werde ich mir im Kopf behalten. Für heute ganz lieben Dank für deinen tollen, für dein tolles Wissen, das du uns sehr lebensnah rübergebracht hast. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie schnell wir da alles direkt heute damit starten können, auch umzusetzen. Bewegen geht auf jeden Fall und achtsam essen auch, ne? Und wenn es mit den Fingern ist.
Sehr gerne.
Also. Ich vermute mal stark, ihr seid genauso erleichtert wie ich, dass selbst die Expertin täglich Süßes isst und uns eben nicht mit auf den Weg gibt. No, 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 kein Zucker mehr, egal in welcher Form. Ich liebe es ja, mit solchen Experten zu sprechen. Deswegen, ihr habt vielleicht schon gemerkt, also ich habe das Gespräch ein bisschen laufen lassen, weil sie uns ja auch so ein Füllhorn wirklich an Tipps und Empfehlungen für unseren Alltag, was wir direkt umsetzen können, auch mitgegeben hat. Und diese einfache Regel, zum Beispiel, erinnert ihr euch, diese einfache Regel der Reihenfolge, die habe ich direkt auch schon übernommen. Also dieses Thema, dass eben bei einem Essen, ich sage jetzt mal dein zwei Hauptessen am Tag, ich eben erst mit dem Salat beginne oder generell mit Gemüse und Salat. So, und dann kommt vielleicht der Fleisch, Fisch, Tofu und die Kohlenhydrate reichen Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln, Brot, was auch immer. Und wenn dann zum Abschluss was Süßes gegessen wird, dann hat das eben eine ganz andere Auswirkung auf den Blutzucker, als wenn wir es ja mal zwischendurch uns in Form von einem Eis, von der Eisdiele, was Süßes zu uns nehmen, weil das schlägt dann direkt nieder. Ne? Aber wenn erst Pflanzliches gegessen wird, dann wird das eben so, ich sag jetzt mal so ein bisschen, eingejuckelt. Und das ist doch, finde ich, ein super Tipp für den Alltag. Das bedeutet nämlich auch, dass ich das mit einplanen kann in meinen Hauptmahlzeiten und vielleicht auch dahin komme, dieses Snacken dazwischen, zwischen den Mahlzeiten, damit auch so ein bisschen wegbekomme. Nicht indem ich sage, du darfst nicht, sondern indem ich sage, nee, du machst es viel schlauer. Du machst es mit den Hauptmahlzeiten eben schön als süßen Abschluss. Finde ich super. So, und diese ganzen anderen Tipps und dieser eben, den habe ich in Takeaways übrigens zusammengeschrieben, weil ich dachte so, boah, das sind ja so tolle Empfehlungen, die muss man sich einfach mal in Ruhe auch nochmal durchlesen können, wie so eine Art Spickzettel mit in den Alltag nehmen, dass wenn du willst, dann kannst du die dir einfach runterladen. Lasst uns zum Abschluss nochmal auf die Ballaststoffe zu sprechen kommen, weil die sind ja so essentiell wirklich für unseren täglichen Energielevel, aber genauso eben für ein gesundes, langfristiges Altern. Und es ist eben wichtig, nicht erst jetzt mit 50, 60, 70 darüber nachzudenken und etwas umzusetzen und zu ändern im Alltag, sondern schon mit 20, 30, 40. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich Nahrungsergänzungsmittel, also diese ganzen Pillen und Pülverchen, ehrlich gesagt, für mich persönlich nicht so gut finde. Ich finde das viel zu kompliziert. Das eine muss man mittags, morgens oder abends einnehmen, vor dem Essen, nach dem Essen, mit Fett essen, ohne fettem Essen. Also mir ist das echt zu kompliziert. Ich genieße lieber das Leben und dazu gehört was? Genau, das Essen und das Trinken. Deswegen, wenn ich mir die Liste angucke für Ballaststoffe, also es gibt ja diese nicht löslichen Ballaststoffe, über die reden wir heute gar nicht so stark, aber was machen die? Die sind wie so ein Besen für den Darm, ne? Die sorgen dafür, dass alles durch diesen meterlangen Darm auch durchgeflutscht wird. Also die schwäbische Hausfrau und die wöchentliche Besenreinigung. So, und die löslichen, die wasserlöslichen Ballaststoffe, um die es im heutigen Podcast geht, das sind wirklich die, die sich wie so eine Gelee-artige Schicht um die Darmwand legt, damit es nicht nur flutscht, sondern eben auch dieses Butyrat entstehen kann, was die Darmbarriere nach oben zieht. Und wo sind diese Ballaststoffe in unserem täglichen Essen drin? Also, ich habe mir dazu für mich zwei Bowls zurechtgelegt. Eine süßfruchtige und eine herzhafte. In der süßfruchtigen sind die großblättrigen Haferflocken drin. Da ist Haferkleie drin, da ist Leinsamen drin, da sind die Flohsamenschalen drin. Also du kannst dir die Liste ja selbst mal erstellen und dir das raussuchen, was dir am besten schmeckt. Mit ein bisschen heißes Wasser ansetzen, dann fängt das an zu quellen. Ich mache dann einen Joghurt mit dazu. Milch ist für mich Laktose schwierig, aber Joghurt ist ja auch probiotisch, also auch für die Darmflora sehr gut. Und dann kommen süße Früchtchen drauf. Beeren, Heidelbeere, Brombeere, Himbeere, Trauben und ganz wichtig, den Apfel, den gibt's das ganze Jahr, ist auch meistens nicht so teuer. Wichtig ist dann nur, die Schale zu behalten, weil in der Schale, da sind die Pektide drin, das sind diejenigen Inhaltsstoffe, die dann für die löslichen Ballaststoffe wichtig sind. Einmal umgerührt, das kannst du zum Frühstück essen, das kannst du mal zum Mittagessen nehmen, das kannst du super in einem Tupperteil mitnehmen, kann man auch mal abends essen, ist eine ziemlich einfache Sache, das kann vor sich hin quellen und sogar im Kühlschrank noch am nächsten Tag gegessen werden. Die herzhafte Bowl, die sieht vor allem Hülsenfrüchte als Basis. Das sind dann Kichererbsen, das sind die unterschiedlichen Linsenarten, die es gibt. Auch die muss man ja, sag ich mal, heiß auf dem Ofen ansetzen, in dem Fall meistens 10, 15 Minuten köcheln lassen und dann quellen die auf. Da gebe ich dann, man könnte auch Joghurt dazu geben, klar, ich gebe meistens eine Gemüsebrühe dazu oder so eine Misopaste im heißen Wasser aufgelöst. So, und dann kommt das Gemüse dazu. Das ist Karotte, rote Beete, Pastinake, das vielleicht angebraten kurz mit Zwiebeln und Knoblauch und dann mit auf die Linsen oder Kichererbsen. Das schmeckt super. Wirklich, schön gewürzt mit allem, was du magst, frische Kräuter noch drauf, hast du zwei super Bowls, die du dir ja wöchentlich kombinieren kannst und gönnen kannst und damit schon mal sicher bist, ja, genügend lösliche Ballaststoffe zu dir zu nehmen, die auch noch lecker schmecken. Du musst nicht mal kochen dafür. Wirklich, das ist ja nur ein Schnippeln und ein Zusammenstellen, aber das ist kein Kochen. Das kann wirklich jeder. Und ich finde es einfach besser, als jetzt irgendwelche Pülferchen zu nehmen. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, weil ihr seht ja, wie komplex jede Zutat aus der Natur ist. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass diese Wechselwirkungen von diesen unterschiedlichen Nährstoffen unglaublich wichtig sind, damit unser Körper sie überhaupt erkennt, aufnehmen kann und verarbeiten kann. Deswegen, ich esse lieber, als Pillen zu schlucken. Aber kann jeder für sich entscheiden, du natürlich genauso. Insofern, jeder Jack ist anders. Und ich freue mich wieder auf den nächsten Podcast mit natürlich wieder ganz spannenden Expertinnen. Ich überlege mir auch wieder ein gutes Thema und bis dahin wünsche ich euch natürlich eine tolle Zeit. Genießt noch das schöne Wetter draußen, bewegt euch gut, habt Spaß mit Menschen und wenn ihr wollt, kommentiert mir, schreibt mir, was ihr gerne hören wollt in Zukunft. Guckt auf Insta vorbei, da sind jetzt inzwischen immer wieder mal Livestreams zu sehen, wo ich auch nochmal die Experten für 10 Minuten ins Gespräch hole. Also lasst uns im Austausch bleiben und ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Nicola.